Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Zunge zeigen, das kann frech oder sogar beleidigend wirken. Oder sexy, wie bei Altrocker Mick Jagger, der mit seinem beweglichsten Muskel ja ein ikonisches Bild geschaffen hat. Die Zunge kann unglaublich viel und Florian Werner hat sie aus ihrem feuchten Dunkel herausgeholt und ganz genau angeschaut. Was er alles über die Zunge herausgefunden hat, das steht in seinem neuen Buch. Und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Sie ist ganz schön schleimig, unheimlich lang und irre beweglich. Die Zunge ist ein ganz besonderes Organ, das es uns ermöglicht, zu sprechen, zu schmecken, zu küssen oder auch einfach genüsslich ein Eis zu schlecken. Der Philosoph Florian Werner, oft auch bei uns im Programm zu hören, hat sie jetzt in seinem neuen Buch porträtiert. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Hallo Florian Werner.
Hallo, guten Morgen.
Ich muss gestehen, als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, das fand ich so ein bisschen unangenehm, wenn einem die Zunge plötzlich so bewusst wird. Das hat irgendwie, finde ich, auch oft was Beklemmendes. Das scheint gar nicht so gedacht zu sein, so viel über die Zunge nachzudenken, oder? Dann wird sie so groß und fast ein bisschen gefährlich.
Ja, das ist merkwürdig, oder? Denn tatsächlich, wir benutzen sie eigentlich andauernd eben zum Lecken, zum Sprechen, zum Küssen manchmal, sind aber, glaube ich, die meiste Zeit ihrer gar nicht so richtig bewusst, was sie eigentlich macht, wo die eigentlich liegt, ob sie in irgendeiner Plombe poolt oder so, wenn sie gerade nichts zu tun hat. Also sie ist sehr rastlos, aber eigentlich immer so unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, es sei denn, sie stößt gerade eben an ihre Grenzen und man fängt an zu lispeln oder so, dann merkt man sie doch. Und deswegen habe ich tatsächlich irgendwann angefangen zu beobachten und wirklich so auch phänomenologisch aufzuschreiben, was macht eigentlich die Zunge gerade? Wie fühlt sie sich an, wenn sie da im Mundraum liegt? Wo bewegt sie sich auch so? Wo liegt sie eigentlich, wenn man einen bestimmten Vokal formt? All diese Sachen, die man eigentlich so ganz automatisiert macht.
Sie ist ja auch so ein bisschen eklig, aber sie schrecken ja auch vor ekligen Sachen ohnehin nicht zurück. Sie haben ja auch schon ein Buch über Scheiße geschrieben, über Kühe. Die sind jetzt nicht eklig, aber die deutsche Autobahnraststätte ist auch ein bisschen komisch. Wie hat sich die Zunge so als Gegenstand, der ja auch durchaus philosophischen Betrachtungen in diesem Buch bei Ihnen bemerkbar gemacht?
Zum einen haben Sie natürlich recht, die Zunge passt ganz gut in ein Beuteschema. Sie ist so ein bisschen das Raststättenorgan im deutschen Körper oder die Raststätte ist die Zunge auf deutschen Straßen, ich weiß nicht genau. Also eben, sie ist so ein bisschen allgegenwärtig, aber übel beleumundet. Und tatsächlich auf die Idee, dieses Buch zu schreiben, die verdanke ich unserem Hund, Jim genannt, also ein Cocker Spaniel, den wir vor etwas über 4 Jahren bekommen haben und der natürlich wahnsinnig viel über seine Zunge kommuniziert, obwohl er nicht sprechen kann. Also immer, wenn man nach Hause kommt, natürlich springt er an einem hoch und versucht einem das Gesicht abzuschlecken, hat manchmal auch Erfolg. Und unser Sohn, damals 4 Jahre alt, der beobachtete das Verhalten und fing an, das nachzumachen und leckte mir dann auch immer zur Begrüßung das Gesicht ab. Und das fand ich genau so ein bisschen eklig, natürlich auch ganz charmant und ist ja schön, wenn Menschen und Tiere sich freuen über einen. Und dann fing ich aber an nachzudenken, was unterscheidet eigentlich die menschliche und die tierische Zunge? Also warum ist es beim Menschen etwas ekliger, wenn er einen ableckt, als beim Hund? Warum kann der Mensch sprechen mit der Zunge und das Tier nicht? Also es ist ja ein Organ, das wir mit allen Säugetieren teilen, das dennoch ganz unterschiedliche Funktionen hat.
Wobei mir auch gleich eingefallen war, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass wir zum Beispiel ja intuitiv wissen, wie schmeckt Tapete oder irgendein rostiger Zaun, weil wir als Kinder ja überall dran rumlecken. Also ist die Zunge auch so der Schlüssel zur Welt?
Auf jeden Fall. Also ich muss gestehen, bei Tapete wüsste ich jetzt persönlich nicht, wie die
schmeckt. Doch, ich habe da sofort so eine Geschmacksassoziation. Ah, okay. Ich war da offenbar aktiv unterwegs, wie meine Kinder übrigens auch.
Auf jeden Fall ist die Zunge, glaube ich, das Interface, durch das wir mit der Welt interagieren. Also eben zum einen natürlich durch die Sprache, aber auch dadurch, dass wir alles, was in den Körper hineingelangt, erstmal beschmecken und überprüfen eben, ist es genießbar? Wie schmeckt es eigentlich? Wie ist die Textur? Ist es heiß oder kalt? All das können wir ja mit der Zunge erstmal erfahren. Das heißt, sie ist für mich wirklich das Zentralorgan der menschlichen Kommunikation oder Interaktion mit der Außenwelt, eben weil sie das, was den Körper verlässt, aber auch das, was in ihn hineingeht, auf verschiedenste Weise taktil, geschmacklich, lautlich, ja, betastet, begutachtet.
Also wenn man ihr Buch liest, dann denkt man sich, ja, komisch, dass die Zunge nicht mehr beachtet wird. Die kann ja unheimlich viel, eigentlich fast alles. Waren Sie da auch selbst überrascht?
Tatsächlich, als ich die Idee hatte eben vor einigen Jahren, dachte ich, ja, womöglich gibt es das Buch, was ich da im Kopf habe, schon irgendwo auf dieser Welt. Habe es aber nicht gefunden. Das ist immer erfreulich, wenn man es dann selber schreiben muss oder darf. Ich glaube, das liegt an diesem schlüpfrigen ontologischen Status der Zunge, dass wir uns bisher nicht mit ihr befasst haben. Es ist ja so ein bisschen unklar, ist sie eigentlich im Körper oder außerhalb? Sie ist das einzige Organ, das den Körper verlassen kann und aber auch blitzschnell wieder in ihn zurückkehren. Eben, sie hat diese gewisse Schleimigkeit, da ist sie so eher der Schnecke oder anderen wirbellosen Tieren ähnlich. Gleichzeitig ist sie aber auch wirklich nicht zu fassen. Also sie hat keinen Knochen, kein Knochengerüst, obwohl sie ja durchaus groß werden kann. Das heißt, man weiß nicht so genau, woran man bei ihr ist, bei der Zunge. Und das habe ich eben versucht, sie einmal zu packen zu kriegen.
Aber diese Ambivalenz, dachte ich, dass sie eben einerseits auch eklig ist, aber gleichzeitig auch so unglaublich viel Lust verschafft beim Essen, beim Küssen, beim Sex. Das macht die ja auch unglaublich interessant. Also sie ist ja auch eben ganz viel in der Kultur, in der Popkultur. Ist sie auch wegen dieser Ambivalenz für Künstler so interessant?
Natürlich. Also psychoanalytisch gesehen ist natürlich alles, was Lust verschafft, irgendwie auch Ekel besetzt. Das ist ja oft so eine Kippfigur, Lust und Ekel. Aber natürlich beginnt gerade mit der Popkultur die Zunge ins Rampenlicht zu rücken. Also ich glaube, Jahrhunderte, Jahrtausende ist sie eigentlich in der Kunstgeschichte, in der seriösen Kunstgeschichte fast nicht sichtbar. Man kennt kein Herrscherporträt von Karl dem Großen mit herausgestreckter Zunge oder so. Aber dann eben in der Nachkriegszeit, für mich ist so das Schlüsseljahr eigentlich 1951, da wird sie plötzlich sichtbar und dann natürlich rausgestreckt, sei es von Marilyn Monroe oder von Mick Jagger.
Einstein haben sie auch im
Und Einstein, Buch. Genau, das ist 1951 eben der Geburtstag von Einstein, 73. Geburtstag in Princeton. Und eben die Paparazzi belagern ihn und irgendwann macht er eben diese inzwischen ikonisch gewordene Geste und streckt dem Fotografen Arthur Sass die Zunge raus. Dieses Foto entsteht, was inzwischen auf T-Shirts und Teetassen und überall zu sehen ist. Und das ist, glaube ich, eine Geste, die konnte er sich leisten als Nobelpreisträger. Die hätte man ganz vielen anderen Persönlichkeiten zu der Zeit noch nicht durchgehen lassen. Aber für mich beginnt eigentlich in diesem Moment so das moderne Glossozän, wie ich es dann nenne, also so das Zeitalter der Zunge, wo die plötzlich zeigbar wird.
Aber eigentlich darf man sie ja nicht zeigen, oder? Das zumindest bringt man ja Kindern bei, die dürfen das ja nur im Spaß machen.
Genau, weil sie eben so ekelbesetzt ist, auch weil sie sowas Erotisches hat. Sie hat ja auch eine gewisse phallische Qualität und dann kommt noch eben diese von mir beschriebene ontologische Schlüpfrigkeit, wie ich sie nenne, dazu. Deswegen sagt man den Kindern, zeig nicht die Zunge heraus, dann in der Kunstgeschichte Gotthold Ephraim Lessing mit seiner berühmten Laokoon-Schrift sagt auch, man darf auf keinen Fall bei Plastiken oder auf Gemälden einen offenen Mund zeigen, also allenfalls so ganz halb geöffnet, einen Spalt weit, weil der Anblick eines offenen Mundes ist der widrigste Anblick der Welt, also das ist ganz, ganz eklig. Man guckt ja auch so ein bisschen ins Körperinnere hinein, fast wie in so einen Höllenschlund, also so das Homologon zur Hölle, also das Innere des Menschen ist ja immer ekelbesetzt, da sind die Gedärme, da ist die Verdauung, da ist alles Mögliche, woran man eigentlich lieber nicht denken möchte.
Sie haben ja auch unheimlich viele Künstler, die Sie erwähnen oder eben künstlerische Umgangsweisen oder Reflexionen über die Zunge. Welche hat Ihnen denn am besten gefallen? Da sind ja ganz, ganz verschiedene Sachen dabei.
Es gibt eine ganz tolle Plastik von der französischen bildenden Künstlerin Louise Bourgeois, die ich auch im letzten Jahr, war die auch hier in Berlin zu sehen, im Gropiusbau. Die heißt Together, also zusammen, vereint. Aber was man sieht, ist eigentlich ja nur eine sehr flüchtige Vereinigung. Es sind so zwei Köpfe, wie Bourgeois das dann im Spätwerk öfters gemacht hat, so aus Bandagen, so aus Gase zusammengesetzt. Und die haben gerade einen Zungenkuss, den sie vollführen und sind in dem Sinne also together. Aber es ist kein inniger Zungenkuss, sondern diese Köpfe sind auf eine Stahlplatte geschraubt. Sie können eigentlich nicht zusammenkommen und die Zungen, die berühren sich gerade so in der Luft vor den Gesichtern. Also eine einerseits intime Geste, die aber gleichzeitig auch was unheimlich Tragisches hat, weil man sieht, eigentlich können die nicht zusammenkommen, so sehr sie auch danach streben.
Also unglaublich vielfältig und überraschend, was man in Ihrem Buch so findet zur Zunge. Und Sie sagen ja, das fand ich auch überraschend, wir leben sogar im Zeitalter der Zunge. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wir denken ja, wir tippen alle nur noch Sprachnachrichten irgendwo rein. Wie kommen Sie dazu?
Ja, wir beide tippen wahrscheinlich schon noch Sprachnachrichten ein, aber wenn ich so beobachte, meine Kinder oder zumindest meine ältere Tochter, die tippt natürlich gar nicht mehr, sondern die spricht nur noch. Es gibt auch gerade so einen Slogan von einem großen Internetkonzern, Sprechen ist das neue Tippen. Also das heißt eigentlich vieles, was wir früher wahrscheinlich händisch gemacht hätten, das läuft inzwischen alles über Sprachsteuerung. Also eben Alexa, fahr den Wagen vor. Das muss man eigentlich die Hände gar nicht mehr benutzen, sondern man sagt dem Kühlschrank, was er einem kochen soll. Das heißt, ich glaube schon, dass die Zunge da sehr viel prominenter ist, als sie es noch vor 10 oder 15 Jahren war. Und dazu kommt eben diese unglaubliche Sichtbarkeit eben in der Popkultur und so die herausgestreckte Zunge, die man beim Selfie so macht. Das ist ja fast schon ein Aussagesatz, so, hey, guckt mal, ich habe wahnsinnig viel Spaß, kommt auch alle hierher oder ihr verpasst gerade wirklich was zu Hause, ich bin hier am Strand und amüsiere mich. All das ist in dieser herausgestreckten Zungengeste mittlerweile in sozialen Netzwerken, glaube ich, gang und gäbe.
Und hat sie das mit dieser Entwicklung so ein bisschen versöhnt, wo, wenn die Zunge jetzt hat, ist ja sicher im Ansehen gestiegen durch diese Recherche, die sie da gemacht haben?
Ja, natürlich. Als ich anfing, darüber nachzudenken, über das Thema, da schien mir das doch sehr tabuisiert und eher nischig. Und dann plötzlich waren eben überall Zungen zu sehen. Also in dem Oscar-Beitrag, der jetzt gerade im Frühjahr von Dänemark eingereicht wurde, Holy Spider, da sieht man so eine iranische Frau verschleiert auf dem Plakat, die also sehr prominent und lasziv ihre Zunge rausstreckt auf so eine Art Webteppich, also ein ganz merkwürdiges, verstörendes Motiv. Jetzt vor einigen Wochen kam auch noch quasi zeitgleich mit meinem Buch von dem sehr, sehr umstrittenen Sänger Till Lindemann von Rammstein, dieser neue Solosong namens Zunge, wo er also seine Zunge besingt, eben auch als Sprachorgan ganz merkwürdig raus. Und ich dachte, ja, vielleicht hatte ich doch recht mit dieser These. Wir leben wirklich im Zeitalter der Zunge. Sie ist überall.
Und sie ist im Buch von Florian Werner auf vielschichtige Weise zu erforschen. Vielen Dank, Florian Werner, für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Und das Buch Die Zunge, ein Porträt, ist bei Hansa Berlin erschienen. Es hat 224 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Richard Rieger mein Name. Ich arbeite bei Nagarro. Das ist ein IT-Beratungsunternehmen. Ich sitze jetzt hier und lese noch meine kleine Lektüre. Die Culture Map. Autorin ist Erin Meyer. Sie ist Amerikanerin, hat in Frankreich gelebt, an verschiedenen europäischen Ländern, auch global, und hat eine Beratung angeboten, Expats für gewisse Auslandsstationen vorzubereiten und die kulturellen Unterschiede, und hat da ein paar Anekdoten eingebaut, anonymisiert. Vom Prinzip geht es halt darum, dass es Low-Context-Cultures gibt, die sehr direkt sind vielleicht in ihrer Wortwahl, und High-Context-Cultures, wo das alles ein bisschen abstrakter ist, da kann es dann mal schnell zu Missverständnissen führen. Tatsächlich ist dann ein Szenario, wo ein Kollege über die chinesische Kultur als Experte, als selber Chinese, die Gäste vorbereiten soll und er nicht so wirklich zu Wort kommt in dem Meeting. Die Amerikanerin dachte, wenn er was zu sagen hat, bringt er sich selber aktiv ein, und er hat auf Signale gewartet, dass quasi der Stab übergeben wird an ihn. Mega interessant, also da kann man auf jeden Fall was mitnehmen.
Richard Rieger liest in Freiburg von Erin Meyer. The Culture Map, erschienen ist dieses Buch bisher nur auf Englisch beim New Yorker Verlag Hachette Book Group. 288 Seiten hat es und kostet 15,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über 3 Jahrhunderte hinweg wurden Millionen Afrikaner auf Schiffen nach Amerika verschleppt, wo sie dann als Sklaven auf Plantagen ausgebeutet wurden. Der amerikanische Historiker Marcus Rediker hat diesem barbarischen Kapitel der Menschheitsgeschichte ein neues, sehr umfangreiches Buch gewidmet. Es heißt Das Sklavenschiff, und Marco Martin hat es für uns gelesen. Was für ein Zeitraum und was für Geschehnisse nimmt denn Rediker in diesem Buch überhaupt in den Blick?
Also er nimmt in den Blick die sogenannte Middle Passage von Afrika über den Atlantik, und es waren vom späten 15. bis zum 19. Jahrhundert insgesamt 12,4 Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen, die da verschleppt und transportiert wurden, und 1,8 Millionen haben diese Überfahrt nicht überlebt, also sie sind gestorben an Krankheiten oder wurden zu Tode gepeitscht und an den Haien vorgeworfen. Und die Überlebenden wurden natürlich dann in den Rachen des Sklavensystems geworfen. Und diesen Zeitraum beschreibt er mit der Konzentration auf das späte 18. Jahrhundert.
Und wie geht er dann das Thema an? Also wie ist das Buch aufgebaut?
Also es gibt analytische analytische Kapitel. Es gibt sehr viele Zeitzeugen. Berichte, die dann natürlich in den Kontext gesetzt werden und kommentiert werden. Kapitäne, auch Schiffsjungen haben Aufzeichnungen gemacht. Und viele der Abolitionisten, also der britischen Sklavereigegner, haben in den Häfen von Liverpool und Bristol recherchiert und Fragen gestellt. Und in ihnen ist es dann gelungen, zum Beispiel, was den Titel dann auch betrifft, ein Sklavenschiff in einer Broschüre oder in Faltblättern, die dann verteilt wurden, darzustellen. Im Wissen darum, dass es für die Menschen, für die Öffentlichkeit ja nicht genügt, nackte Zahlen zu haben oder abstrakt moralisierend gegen die Sklaverei zu argumentieren, sondern man braucht Bilder, um zu zeigen, wie eingepfercht die Menschen dann in diesen Schiffen in die Sklaverei gebracht werden. Und diese Antisklavereigegner hatten ja dann auch Erfolg. 1807 wurde das Sklavenhandelsverbot im britischen Parlament erlassen, was natürlich noch nicht das Ende der Institutionssklaverei bedeutet. Und all das wird in diesem Buch nicht nur angerissen, sondern en Detail erzählt, aber in einer Weise strukturiert, dass der Leser trotz der geschilderten Schrecken nicht ermüdet und sich auch nicht überwältigt fühlt.
Was hat er denn für Erklärungen, wie das überhaupt über so einen langen Zeitraum auch möglich war, dass diese Praxis erhalten blieb?
Ja, ich glaube, da kommt dem Autor etwas zugute, was mich am Anfang etwas stutzen lassen hat. Er beschreibt sich selbst als Historiker der New Left. Und wo ich dachte, muss ein Historiker die politische Duftmarke seiner Präferenz gleichsetzen. In diesem Fall ist es aber, kommt es dem Buch und der Thematik und der Aufarbeitung dieses Menschheitsverbrechens zugute. Denn dieser Mann ist natürlich kein Vogue-Kulturalist, der im Irrglauben befangen ist, Hautfarbe würde alles erklären. Er kommt aus der guten alten linken Tradition einer viel umfassenderen Machtstruktur- und Hierarchiekritik. Er beschreibt zum Beispiel, wie afrikanische Ethnien wie die Ashanti und wie die Fante auf Sklavenfang spezialisiert waren, wie die Königreiche von Dahomey und Benin vom Sklavenhandel lebten und dann stark wurden, indem sie Sklaven verkauften und von westlichen Händlern Waffen bekamen, damit sie noch mehr Sklaven fangen konnten. Das heißt, es ist und es nimmt natürlich kein Jota von der westlichen Verantwortung, dieses Verbrechen geradezu perfektioniert zu haben, wenn man auf die Verantwortung afrikanischer Potentaten auch hinweist. Und dann natürlich diese große, immense Gewinnspanne für die am Sklavenhandel Beteiligten. Und es war sozusagen eingepreist, wenn man das so zynisch sagen darf, dass viele auf diesen Sklavenschiffen sterben, weil die Gewinnspanne für den Verkauf war dann immer noch groß genug. Und da gibt es Zahlen, recherchiert bereits, wie ich erwähnte, an Ende des 18. Jahrhunderts, sodass es auch keine Spekulation bleiben muss, sondern man hat hier Zahlen und man hat Menschenschicksale.
Also ein ziemlich komplexer Blick auf dieses Thema. Hat das Buch das Zeug, so ein neues Standardwerk zu werden?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also nach Adam Hochschilds 2005 erschienenem fundamentalen Buch über die britische Antisklaverei-Bewegung ist jetzt Marcus Redigers Das Sklavenschiff, ich würde sagen, der Standard, wie man beides verknüpft. Oral History, strukturelles Herangehen an dieses Menschheitsverbrechen und natürlich, was das Buch auch ausmacht, es gibt Zeichnungen, zeitgenössische Zeichnungen, wo man auch dann wirklich sieht, wie die Sklaven gehalten wurden, wie sie an Bord ausgepeitscht wurden, und das waren alles zeitgenössische Zeichnungen. Das heißt, auch die Sklavenhändler und all die darin Involvierten wussten, sie tun etwas Böses. Und das ist, glaube ich, auch eine ethische Lektion. Es gibt diesen Unterschied zwischen Gut und Böse. Und selbst die, die es tun, versuchen es zu kaschieren. Aber im Grunde genommen wissen sie es, was sie tun, ist himmelschreiendes Unrecht.
Marco Martin hat Marcus Redigers Buch Das Sklavenschiff gelesen, Untertitel Eine Menschheitsgeschichte. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Sabine Bartel und es ist 480 Seiten stark beim Verlag Assoziation A erschienen für 24 Euro. Es gibt und es gab viele Solidaritätsbekundungen mit Israel seit den Angriffen der Hamas. Aber aus dem Kulturbetrieb ist es bisher auffallend still. Das Theaterportal Nachtkritik hat das auch als lautes Schweigen bezeichnet. Und der Deutsche Kulturrat hat gestern deutsche Kultureinrichtungen zur Solidarität mit Israel nach dem Terror durch die Hamas aufgerufen. Ich bin jetzt mit dem Journalisten und Autor Dennis Yücel verbunden. Er ist Sprecher des PEN Berlin. Hallo, guten Morgen, Herr Yücel.
Guten Morgen.
Ich habe es schon gesagt, es ist irgendwie auffallend still in der Kulturwelt. Auch vom Penn war bislang noch nicht direkt was zu hören. Warum haben Sie sich noch nicht zu den Ereignissen geäußert?
Weil wir uns auch sonst nicht zu den großen weltpolitischen Ereignissen äußern, weil das zum einen nicht unsere Aufgabe ist und zum anderen, weil ich auch glaube, dass die Welt nicht darauf wartet und vor allem auch die Israelis nicht darauf warten, dass der Penn Berlin diesen bestialischen Überfall der Hamas auf Israel verurteilt. Wir haben auch in der Vergangenheit, also zur Ukraine, wo wir ja auch eine Hilfsaktion organisiert haben, haben wir uns jetzt auch nicht groß, also zum Großen und Ganzen geäußert, weil das einfach nicht unsere Aufgabe ist. Und ich finde, die Frage, wer hat sich wo geäußert oder nicht geäußert, das muss man, die Messlatte, glaube ich, muss die sein, wozu äußern sich Leute denn sonst und in welcher Taktung? Und ich finde das vollkommen zulässig, wenn man sagt, gewisse Publizisten zum Beispiel, die sehr, sehr sensibel sind beim Thema Rassismus, sagen wir, oder beim Thema Sexismus, und jede Kleinigkeit, was weiß ich, irgendeine misslungene Autowerbung oder so lautstark verurteilen, wenn die nichts dazu sagen, dass und nicht mal auf ihren Twitter-Accounts oder so nichts dazu sagen, wenn massenhaft Frauen vergewaltigt werden, dann kann man das in der Tat kritisieren. Aber wir, wie gesagt, das ist unsere Aufgabe und das, was auch die Mitglieder dieses Vereins zusammenbringt, das ist der Einsatz für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit des Wortes. Und in dem Kontext, in dem Rahmen äußern wir uns als Verein. Das heißt nicht, ich persönlich als Journalist, als Autor habe mich ja auch zum Thema geäußert und bin damit auch nicht der Einzige.
Aber soweit ich weiß, verpflichten sich ja die PEN-Mitglieder mit wirklicher Kraft gegen Hass zu kämpfen. Gehört da auch nicht die Verurteilung von Terror dazu?
Das klingt so, als ob Sie mir was unterstellen würden.
Nein, ich will Ihnen gar nichts unterstellen.
Nein, natürlich, aber ich glaube, zu so einem so eine Bekenntnishaftigkeit, die dann wirklich auch nur für sich selber auch war, also wo man quasi auch selber der eigene Adressat ist. Ich glaube, damit ist niemandem geholfen.
Das heißt doch nicht,
dass wir, und wie gesagt, wenn wir jeden Tag 5 Presseerklärungen zu allem, zu Gott und die Welt herausgeben würden, dann fände ich diese Frage absolut legitim. Dann müssten, also, aber das letzte Mal, wo wir unsere letzte Presseerklärung zu einem politischen Thema, das war zu den Wahlen in der Slowakei, zur Wahl von Robert Fico, wo wir uns auch nicht im Generellen geäußert haben, was heißt das, dass jetzt ein Putiner Linkspopulist gewählt wurde, sondern Robert Fico war für uns interessant in dem Zusammenhang, weil er vor 5 Jahren nach der Ermordung von Jan Kuciak zurücktreten musste und jetzt mit dieser und die Hintergründe sind bis heute nicht aufgearbeitet und jetzt wird ein Politiker und dessen Umfeld im Zusammenhang mit diesem Mord mutmaßlich stand, wird wiedergewählt. Das ist etwas, was unseren eigenen Bereich anbetrifft.
Ich kann Ihnen da gut folgen, finde es total stichhaltig erklärt, aber wir wollen natürlich wissen, was Sie darüber denken und wie Sie vielleicht auch mit anderen PEN-Mitgliedern diskutieren, wenn sowas passiert. Haben Sie denn da schon irgendwie Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen gehabt, schon gesprochen?
Also wir sind ja eine recht junge Vereinigung. Wir haben mit dem palästinensischen PEN haben wir bislang noch keinen Kontakt aufbauen können. In Israel gab es einen PEN, der vor ungefähr 20 Jahren, soweit ich weiß, auch über Diskussionen über den Nahostkonflikt, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist er auseinandergefallen. Es gibt jetzt Bemühungen, um einen neuen israelischen PEN zu gründen, aber die sind noch nicht so fortgeschritten wie wir, die wir jetzt kürzlich auch in den internationalen Dachverband aufgenommen wurden. Aber ich kann Ihnen vielleicht sagen, was uns sozusagen der Aspekt, der auch unseren Bereich als PEN Berlin, jetzt nicht mich persönlich als Autor, als Journalist, Dennis Yücel, sondern was unseren Bereich als PEN Berlin auch angeht, das ist so die Frage, das ist die Frage von Meinungsfreiheit, das ist die Frage von Kunstfreiheit, das ist die Frage auch, wird ja jetzt auch, wurde in den letzten Tagen groß diskutiert, darf man, welche Form von Protest, welche Form von Kritik ist zulässig? Und da finde ich, muss man, das gilt für den Nahostkonflikt wie für andere Themen auch, für den Umgang in der Migrationsfrage, für die Frage Transgender, für viele Sachen, der Rahmen dessen, was diskutierbar sein muss, ohne dass Leute als Rassisten, Antisemiten, was auch immer, gebrandmarkt werden. Dieser Rahmen muss so groß wie möglich sein. Die Freiheit der Kunst ist auch immer die Freiheit des bescheuerten Wortes. Die Freiheit des Wortes schließt auch die Freiheit des dummen Wortes ein. Das heißt nicht, dass man einen Anspruch hat, irgendwas zu sagen und dafür keinen Widerspruch zu bekommen. Die Freiheit des Wortes ist keine Widerspruchsfreiheit, aber es muss möglich sein, so viel wie möglich zu sagen und zu besprechen. Und zwar nicht, weil alles möglich ist, sondern um dann an einem bestimmten Punkt auch sagen zu können, hier ist eine Grenze erreicht, das geht nicht. Und diese Grenze muss man aber sozusagen so weit wie möglich auslegen, um sie dann so einvernehmlich wie möglich auch zu ziehen und zu sagen, wenn du hier Massenmord feierst, dann ist es mir egal, wer du bist und woher du kommst. Das geht nicht, das ist indiskutabel und das muss Konsequenzen haben, notfalls also auch vereinsrechtliche, strafrechtliche, ausländerrechtliche. Aber das bedeutet zugleich, dass diesseits einer solchen Grenze etwas wie die, was ja jetzt auch in die Tage diskutiert wird, die Preisverleihung an Adania Shibli, die palästinensische, israelisch-palästinensische Autorin auf der Frankfurter Buchmesse, die für ihr Buch eine Nebensache ausgezeichnet werden soll. Und jetzt gibt es die Frage, darf man das oder soll, ist das richtig? Da finde ich, entweder war dieses Buch auszeichnungswürdig und nach meinem Dafürhalten war es das, dann ist es aber immer noch, oder es war es nicht. Aber ich finde, wie gesagt, auch, es gibt eine Grenze und diese Grenze, um eine solche Grenze so klar wie möglich ziehen zu können, muss diesseits dieser Grenze so viel wie möglich als Diskurs auch im Streit möglich sein. Das gilt für dieses Thema, das gilt aber für jedes andere Thema auch.
Dennis Yücel vom PEN Berlin, vielen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen.